Welt im Ohr. Ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Sehr herzlich willkommen. In dieser Welt im Ohr Radio und Podcast-Reihe beschäftigen wir uns mit Aspekten von Armut und Wohlstand.
Mein Name ist Mayada Hadaya.
Der Bildungsexperte der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit steht uns Rede und Antwort, bevor er nach etwas mehr als einem Jahr Österreich wieder verlässt und nach Westafrika zurückkehrt. Im zweiten Teil der Sendung hat sich unsere Praktikantin die Arbeit gemacht, Menschen unterschiedlichen Alters zu interviewen, die eines gemeinsam haben. Sie verstehen sich als reich.
Verlassen Sie Österreich auch mit einem weinenden Auge oder auch die Ader, wenn man das fragen darf?
Die Ader auf alle Fälle mit einem weinenden Auge. Der Grund, warum ich weggehe, ist halt, ich habe mich halt nicht sehr wohl gefühlt. Nicht bei der Ader, sondern gesellschaftlich die Darstellung von Hautfarbe, Herkunft hat dazu so geführt, dass ich mich entschieden habe, doch wegzugehen.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist aber ein ganz schön gravierender Grund.
Ja, ist es
also
auch.
Also man kann es ja wohl als Rassismus benennen.
Ja, genau. Ja, also auch wenn ich mich bei ADA wohlgefühlt habe, meine Arbeit sehr gerne gemacht habe und ich glaube auch, dass meine Arbeit geschätzt wurde, aber man lebt nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Gesellschaft. Und wenn das nicht passt, dann ist es schwierig. Die Arbeit bei ADA hat mir Spaß gemacht natürlich, aber das Leben hier, die letzten 4 Monate waren für mich nicht, wie ich es mir gedacht habe.
Aber Sie haben ja schon in Österreich gelebt oder in Wien gelebt, auch hier studiert und
ja,
so weiter.
Genau. Ja,
und auch das Land erlebt, die Menschen erlebt sozusagen. Was hat sich denn da so verändert?
Oder? Ich glaube, dass die Lage hat sich verändert. Es hat sich leider verschlimmert, würde ich sagen, in Österreich, weil ich habe, wie Sie gesagt haben, studiert und so weiter. Man muss auch dazu sagen, dass ich war viel mehr in den Studentenkreis, was ein bisschen anders ist. Ja, und es kam jetzt, ich wohne nicht mehr in Wien, ich wohne außerhalb von Wien und pendle jeden Tag nach Wien und durch diesen Kontakt. Und da habe ich doch Österreich oder die Menschen anders die letzten Monate kennenlernen, was ich mir überhaupt nicht gedacht habe. Ich sehe Österreich als meine zweite Zuhause und ich bin auch österreichischer Staatsbürger daher. Ich schließe es nicht aus, zurückzukommen, aber es ist halt momentan so, dass ich einfach so weiter nicht mit meiner Dasein, Hautfarbe kämpfen kann und habe mich bewusst entschieden, okay, um meine Familie natürlich momentan wegzugehen.
Ist das vielleicht bundesländerspezifisch, weil Sie sagen, Sie mussten pendeln? Wäre das in Wien vielleicht anders oder?
Ich würde nicht sagen, kann sein, aber ich habe auch Fälle in Wien erlebt, also wo ich mir nicht gedacht habe, das passiert auch in Wien, also im Zug, U-Bahn-Station, Bahnhof, genau in Wien auch genau solche rassistische Angriffe, Bemerkungen bemerkt. Bis zur Aggression fast. Daher würde ich nicht nur sagen, dass es mit Bundesland zu tun. Es ist in Wien genauso.
Auch bei Behörden, vielleicht letzte Frage noch, oder?
Bei Behörden, ich hatte sehr wenig mit Behörden zu tun die letzten Monaten, deswegen kann ich das weniger sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es bei Behörden, also Behörden sind auch Teil der Gesellschaft, also deswegen bin mir sicher, dass man da auch solche Wahrnehmungen, Bemerkungen auch genauso begegnen kann.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie sich hier und heute Zeit nehmen. Das Thema Armut ist ein sehr wichtiges, dass wir heute ein wenig aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten wollen. Wie war das hier auch in der Ader? Oftmals viel zu wenig beachtet, diese Dringlichkeit und Wichtigkeit des Themas Armut in den Ländern des sogenannten globalen Südens. Mhm. Sehen Sie das auch so?
Also ich sehe es anders. Sie haben vollkommen recht, es ist ein Thema in vielen anderen Themen bei der Ader oder weltweit in diesem Länder, aber Bildung spielt eine wesentliche Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir legen den Fokus auf Berufsbildung einerseits und andererseits auf Hochschulbildung, wo wir verschiedene Programme laufen haben. Wie Sie aber wissen, die Ader ist nicht so groß wie viele andere Geber in dem Bereich. Deswegen wir fokussieren uns auf bestimmte Schwerpunktländer und bestimmte Themen. Aber Bildung ist sowohl sehr wichtig bei der ADA und in den Ländern auch. In fast alle Schwerpunktländer der ADA wird Bildung sehr in Vordergrund gestellt. Wir arbeiten da mit verschiedenen Partnern in diese Länder, finanzieren Projekte und begleiten in der Implementierungsarbeit und versuchen auch eben durch Bildung Armut zu reduzieren. Weil Sie wissen das schon sicher, dass durch Berufsbildung hat man erkannt, dass man sehr stark dadurch Menschen am Arbeitsmarkt begleiten kann, dadurch Einkommen verbessern kann und durch Hochschulbildung kann man die Menschen auf gewisse Art bringen, ihre eigene Situation zu reflektieren. Es ist aber sehr herausfordernd, weil die Bedürfnisse sind sehr viele, es ist sehr groß. Deswegen, wir decken einen Großteil, aber wir können momentan nicht alles decken, leider.
Das heißt, Bildung und Armut hängen sehr wohl zusammen.
In Afrika natürlich, diese Länder, wir haben eine starke Partnerschaft, historisch auch mit diesen Ländern im Bereich Berufsbildung zum Beispiel und auch jetzt Hochschulbildung. Programme wie APIA, die fordern einen starken Austausch zwischen österreichischen Einrichtungen und Einrichtungen in den Partnerländern. Wir haben auch einzelne Projekte, die auch in den Ländern finanziert werden. Um Menschen, vor allem unsere Zielgruppe sind vulnerable Gruppen. Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre eigene Bildung Kosten zu tragen zum Beispiel, die keinen Zugang zur Bildung haben. Und da versuchen wir gezielt, diese Menschen einerseits in den Bildungseinrichtungen zu begleiten, andererseits am Arbeitsmarkt zu begleiten.
Wenn wir jetzt ein bisschen bleiben am afrikanischen Kontinent, der uns Europäern am nächsten ist, der vor der Haustür ist. Hier gibt es aktuell einige Krisen und auch Krieg. Wie funktioniert denn da die Arbeit der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit?
Also Länder zum Beispiel, ich würde gleich Äthiopien als Beispiel nehmen, wo wir die Krisen die letzten Monaten oder Jahren erlebt haben. Wir haben trotzdem weiterhin dort gearbeitet. Wir haben in diese Schwerpunktländer der ADA überall also Büros, Kolleginnen und Kollegen, die die ADA direkt vor Ort vertreten, die Projekte vor Ort begleiten, auf die wir uns auch stützen können für Informationen und so weiter. Wir arbeiten aber mit verschiedenen Partnern in diesen Ländern. Also im Bereich Bildung, es kann Unis sein, es kann Schulen sein, es kann aber auch Einrichtungen für Berufsbildung, wo wir einfach versuchen, gezielt zu schauen, dass sie die Entscheidungsträger sind vor Ort. Wir versuchen eben auf ihre Bedürfnisse einzusteigen. Was wird gebraucht am Arbeitsmarkt? Wie können wir das einfach in dieses Bildungssystem anpassen? Welche Unterstützung können wir einbringen? Sprich, das fachliche Unterstützung oder finanzielle Unterstützung, kann diese auch von Distanz sein, kann diese vor Ort sein? Entwicklungszusammenarbeit ändert sich je nach Region und auch je nach Land teilweise. Anhang Äthiopien, Uganda, Mosambik, Burkina Faso auch, wo wir tolle Projekte laufen haben. Jeder Entwicklungszusammenarbeit-Ebene, genauso wie beim Bildungsbereich, es ist nicht immer 100% Erfolg, natürlich, weil es gibt bestimmte Risiken dabei sind. Aber wir haben einen großen Teil von Erfolg, den wir wirklich nennen können in diesen Ländern, die wir auch erleben mit den Partnern.
Ja, wir haben unser Gespräch mit Rassismus begonnen, ein sehr wichtiges, ein sehr großes Thema in Bezug auch auf Armut. Diskriminierung, die auch zusammenhängt, Menschen unterschiedlicher Gruppen, Schichten. Wie ist es denn mit diesem sogenannten eurozentristischen Blick, der immer wieder auch gerne oder auch wichtig ist, sich auch den anzuschauen? Und gerade Sie, der auch in diesem Bereich arbeitet, was ist denn da wichtig zu lernen?
Es ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie gerade erwähnt haben, diese eurozentrische Sicht. Und wir versuchen das auch sehr vorsichtig mit dem Ganzen umzugehen, weil einerseits, man kann es nicht komplett verhindern, weil es ist beide Seiten, sowohl von unserer Seite als auch von den Partnern sehr oft. Aber wir versuchen bewusst, diese Sicht einfach auf der Seite zu legen, indem wir einfach die Partnerorganisationen die Verantwortung, viele Verantwortung übergeben. Und wir sollen vielleicht daraus lernen, für uns ist es wichtig zu lernen, dass es geht nicht nur um, wie wir die Welt sehen, wie wir die Sachen verstehen. Menschen leben in ihrer Community, in ihren Gesellschaften, sehen die Sachen völlig anders und es ist auch nicht falsch. Wir müssen nicht alles, was wir nicht kennen, als falsch darstellen oder Menschen, die anders agieren, weil es gibt eben diese unterschiedliche Kulturen auf der Erde. Wir versuchen das alles bewusster mitzunehmen in den Projekten. Es ist aber überhaupt nicht leicht, weil das prägt uns schon dieses einerseits. Wir sind die Geber natürlich. Wir nehmen einiges mit an Verantwortung als Image, als Bilder in diese Länder. Und diese Bilder auf der Seite zu legen, ist es überhaupt nicht leicht, aber wir versuchen es zu schaffen. Es funktioniert sehr gut. Aber leider Gottes muss ich sagen, dass diese Wahrnehmung von unseren Realitäten, wie wir es kennen, zwischen Europäer und Europäerinnen und andere Länder, dass wir wissender sind, dass wir reicher sind und was immer, können wir nicht immer steuern. Und dadurch, es hat einerseits diesen Nachteil auch, dass Menschen, bestimmte Menschen in diesen Ländern auch glauben daran, dass sie minderwertig sind, vergleichbar zu uns. Ja, es darf nicht einmal in den Gedanken kommen. Aber das war schon seit lange, sehr lange historisch so geprägt. Und das ist ein Kampf, mit dem wir zu tun haben. Aber es ist sehr herausfordernd, muss ich dazu sagen. Wir schaffen es nach einem gewissen Grad, aber ganz weg ist es momentan noch schwierig.
Und wahrscheinlich bei Ihnen insbesondere der auch zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten, zwischen den Kulturen, also all diese Erfahrungen, die Sie ja selber auch mitbringen oder diesen Erfahrungsschatz, der weit über andere hinausgeht. Mhm. Wie sensibel müssen Sie da sein?
Ich glaube schon, dass es schwieriger ist, wenn man das genau schon weiß und alles genau mitnimmt im Alltag und man überlegt alles zweimal, bevor man was sagt oder macht. Weil man doch weiß, dass es einiges dahinter stecken kann. Und wie Sie wissen, manchmal mit ein paar Worten kann man viele Leute verletzen, ohne es zu wissen. Weil es einfach andere Sachen anders gemacht, gesagt oder gedeutet werden in andere Kulturen. Und wenn man da bei den Zwischen ist, natürlich ist es noch viel herausfordernder und schwieriger. Es würde uns sehr, sehr viel helfen, wenn jeder und jede versuchen würde, zu verstehen, was dahinter steckt, bevor man einfach die Sachen gleich verurteilt. Weil ich glaube, sehr oft, wir verurteilen sehr schnell die Sachen, ohne zu verstehen. Wenn wir versuchen würden zu verstehen, würden wir uns das sehr viel sparen. Das würde uns auch leichter diese Interaktion in der Gesellschaft, miteinander leben und so weiter leichter machen.
Wenn wir über Bildung sprechen, egal welche, ob Schulbildung oder dann Hochschule, wie sehr sind denn hier koloniale bzw. postkoloniale auch Inhalte oder Strukturen noch spürbar, sichtbar? Das dürfte wahrscheinlich auch von Land zu Land oder Region zu Region sehr, sehr unterschiedlich sein. Wie sehr ist das Teil Ihrer Arbeit oder auch Bewusstseinsbildung in Bezug dann natürlich auch auf Armut und so weiter? Wie hängt das zusammen?
Es hängt sehr viel oder alles zusammen, würde ich sagen. Kolonialbildung ist immer noch eine Realität in Afrika. Die meisten Länder haben noch eine Kolonialbildung, wo sie nicht einmal ihre eigene Geschichte erzählen können. Jetzt kommen natürlich einige Afrikanerinnen, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die die Geschichte erzählen. Aber es hängt wirklich alles zusammen, weil man lebt immer noch diese Kolonialbildung. Ich erzähle immer wieder, dass die Menschen werden begrenzt in bestimmte Räume, wo man einfach die Möglichkeit, selber zu reflektieren, nicht sehr viel Haft nicht hat. Man wird einfach Materialien einfach zugeliefert, um etwas zu machen, was erwartet wird. Aber diese Schulbildung oder Hochschul oder Hochbildung einfach als eigene Reflexion, um seine eigene Situation, eigene Lage, eigene Region zu ändern, zu verbessern, was immer, ist es leider Gottes nicht sehr vorhanden noch. Das ist in den manchen Ländern in Afrika. Das ist ein Problem, den wir haben. Wir versuchen da, die Schwierigkeit, die wir haben, einerseits wir versuchen uns mit den Realitäten auseinanderzusetzen, um was anzubieten. Aber wir schauen auch natürlich, wir steuern auch mit, wenn wir diese Realitäten sehen, nicht passend sind, für was wir als Ziele haben. Natürlich steigen wir ein im Boot und versuchen das mit den Partnern zu klären. Aber das ist eine Realität. Also sowohl als Grundschulbildung in den Ländern, als auch Hochschulbildung. Die Unterrichtsstoffe, Materialien sind immer noch sehr, sehr, sehr veraltet in den meisten Ländern. Man hat immer noch diese alte Unterrichtsmethoden, alte Strukturen, alte Materialien, die nicht viel bringen, muss ich leider sagen. Und was dazu noch kommt, Sie haben Armut erwähnt, die meisten Studierenden in vielen afrikanischen Ländern haben keinen Zugang zu Materialien, wie wir das hier haben, zum Beispiel Bibliothek oder online. Sie wissen wahrscheinlich sogar, dass Internet Guthaben kann sich viele in Afrika nicht leisten. Wenn man zahlt, man hat ein gewisses Guthaben gekauft und man nutzt das pro Woche oder pro Tage und es ist aus, man muss nochmal kaufen. Und wenn man das Geld dafür nicht hat, ist es schwierig, einfach Zugang zum Internet zu haben oder Recherche zu machen. Also es ist wirklich komplex und es hängt einiges zusammen. Und wir bewegen uns in diesem Raum, versuchen Lösungen anzubieten. Aber es ist nicht leicht, weil einfach die Realitäten leider Gottes immer noch nichts im erwarteten Bereich sind.
Sie haben schon das Hochschulkooperationsprogramm EPIR genannt, das es seit über 10 Jahren auch gibt. Immer wieder lerne ich hier auch ganz großartige Wissenschaftlerinnen, Frauen, die Unglaubliches riskieren. Wie nehmen Sie das wahr?
Das ist auch sehr wichtig bei uns. Wir versuchen in alle Projekten Gleichstellung der Geschlechter als Priorität zu setzen. Wir wollen beides mitnehmen. Aber natürlich, wir wissen, dass es in einigen Ländern, vor allem in Afrika noch, die Frauen gehören zu den vulnerablen Gruppen in bestimmten Regionen. Und da versuchen wir bewusst, Frauen bevorzugen, Frauen einfach zu unterstützen mehr, damit es einfach diese Gleichstellung dann zwischen beide geschaffen wird. Ich finde es noch sehr bedauerlich, dass viele Wissenschaftlerinnen einfach bestimmte Risiko eingehen müssen, um ihre Stimme nach außen zu bringen. Es darf nicht mehr sein im 21. Jahrhundert. Das sind Realitäten in diesen Ländern. Und da versuchen wir auf alle Ebenen eben mit diesen Gruppen, Vulnerablengruppen zu unterstützen, zu begleiten. Es ist, die Gegebenheiten in den Ländern sind aber auch nicht sehr leicht, nicht immer leicht, weil diese Gleichstellung wird anders dargestellt in den Gesellschaften, wird sehr oft anders verstanden und das fordert eine starke Aufklärungsarbeit einerseits, andererseits eine starke Begleitung. Sie Kolleginnen in dem Bereich, sogar gebildete Frauen, sogar brauchen da eine Unterstützung, um weiterkommen zu können, und auch noch Schüler und Schülerinnen. Es ist ein herausfordernder Bereich, aber in alle Projekte, die wir setzen, Gender mindestens ist ein Marker 1. Das heißt, Genderbereich muss berücksichtigt werden, sonst wird das Projekt nicht genehmigt zum Beispiel.
Das heißt, auch hier eine Art der Übersetzung, die Sie leisten, nicht nur sprachlich, sondern vielleicht auch kulturell, dass man versucht zu sensibilisieren, ohne Affront, ohne Menschen auch vor den Kopf zu stoßen, beziehungsweise auch andere Realitäten, auch andere Lebensrealitäten wahrzunehmen, aber gleichzeitig auch sehr wohl Ungleichheiten zu thematisieren.
Das sind Realitäten, Gegebenheiten, an die die Menschen schon sehr seit Generationen gewohnt sind, und die werden sich nicht auf einmal enden. Aber jedes kleine Fortschritt ist einen Erfolg in dem Ganzen.
Was ist mit den SDGs? Bleiben wir vielleicht dabei. Mhm. Es gibt auch hier einige positive Aspekte. Hat das als sozusagen großes gemeinsames ganzes Projekt auch Bewusstsein verändert?
Ja, schon, definitiv. Also die SDGs haben das dazu geführt, dass es ist so wie, wir haben gemeinsame Indikatoren, wo wir einfach schauen. Ja? Und das ist in alle Bereiche, genauso wie die Bildung auch. Dass die Ziele, die gesetzt wurden, die 2030, sind sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob bis dahin alle erreicht werden, aber es ist immerhin, wie ich schon vorher erwähnt habe, die kleinen Erfolge sind anzuschauen, ansonsten ist es schwierig. Aber natürlich, in diesem Rahmen, wir brauchen diese SDGs und die sind sozusagen eine Begleitung von unserer Arbeit. Mit anderen Kolleginnen, andere Bereiche einfach zusammenzuarbeiten, das gemeinsam anzuschauen. Das nutzen wir sehr gut als klare Indikatoren und es funktioniert sehr gut momentan. Ich bin aber sehr gespannt, wie weit die erreicht werden zum Schluss dann.
Als letzten Punkt vielleicht noch einmal, um zum Thema auch Armut und Reichtum zurückzukommen. Wie sehr, würden Sie sagen, geht hier auch irgendwo eine Mittelschicht verloren? Eine Mittelschicht sozusagen im Begriff ist, sich aufzulösen.
Ja, ich würde sagen, es schaut ähnlich wie Europa und Amerika aus. Nur es ist vielleicht noch viel schlimmer, als was wir hier kennen. Also ein Mittelschicht ist fast nicht mehr zu erkennen in den meisten afrikanischen Ländern, die ich kenne. Ich kann mich noch erinnern, vor einige Jahre vorher gab schon eine Mittelschicht, wo man konnte unterscheiden können, okay, so schaut es aus, wir haben eine Mittelschicht, aber das ist fast nicht mehr zu sehen. Und leider Gottes, es ist nicht nur diese Kluft zwischen Arm und Reich, die sich vergrößert hat, sondern einfach die Zahl von Menschen, die ärmer geworden sind, ist größer geworden durch Krisen, durch Kriegen, durch verschiedene Sachen, die wir heute erleben, angefangen von Naturkatastrophen und so weiter. Heutzutage, wir erleben einerseits ein paar Leute, die sehr reich sind, viele afrikanische Länder, weil ich rede jetzt nur von Ländern, die ich kenne, ja? Menschen, die sehr reich sind, eine kleine Minderheit von Menschen und ein Großteil, die nicht genug zum Essen haben. Die müssen immer von Tag zu Tag leben, was sehr, sehr traurig ist. Und die meisten Länder werden als reiche Länder dargestellt, bezeichnet, wo sie eigentlich solche Probleme nicht haben sollen. Weil zumindest mal jeder Mensch in diesem Land sollte was zum Essen haben, sollte ein Dach über dem Kopf haben. Das ist genau das Gegenteil, was wir heute erleben. Die Zahl von Menschen auf der Straße in vielen Ländern ist es gestiegen. Die Zahl von Menschen, die ohne Zugang teilweise zu Bildung haben, ist es gestiegen, weil die Eltern sich einfach das nicht leisten können. Also man sieht diesen starken Unterschied zwischen diesen Gruppen, diese kleinen Minderheitengruppen, die sich alles leisten können, und ein riesengroßer Teil der Bevölkerung, die nichts haben. Und das ist das Schwierige. Und ich frage mich nur, wie es weitergeht, wenn es so sich weiterentwickelt. Wer das, wie wir wissen, historisch durch diese Krisen, durch diese Mehrheit an Unzufriedenheit an Menschen, die nichts zum Essen haben, durch einige Sachen auf in der Vergangenheit geführt. Heute wir erleben in vielen Ländern einen großen Anstieg von Kriminalität zum Beispiel, an solche Sachen. Das ist alles einfach die Ursache von einer schlechten, einerseits politische Regierung, andererseits eine schlechte geopolitische Lage, eine globale, schlechte politische Situation weltweit, die dazu führt. Ich denke, jeder von uns ist davon betroffen, soll davon betroffen sein. Wir nehmen alle teil, entweder direkt oder indirekt in dem Ganzen, dass wir uns einfach anschauen sollen und sagen, ja, das sind die Realitäten, die wir vielleicht nicht so direkt vor den Augen haben, aber das sind Realitäten, die in einem anderen Land passieren, wo wir es vielleicht nicht mitbekommen direkt.
Würden Sie sagen, dass die Einflussnahmen von außen, oder kann man das so ein bisschen vielleicht sagen, man müsste sich auch hier die Länder sehr genau anschauen, die Zahlen etc., auch das kann man nicht verallgemeinern, aber auch zahlreiche europäische Länder sind nach wie vor sehr tonangebend, was Ressourcen betrifft, oder umgekehrt auch, wenn es um den Klimawandel, Migration aufgrund von Klimawandel, Festung Europas, also hier ganz viele unterschiedliche auch sozusagen Einflussnahmen nach wie vor von außen am afrikanischen Kontinent. Es gibt ja genug Widerstand auch innerhalb Afrikas, der oft aber leider auch sehr blutig niedergeschlagen wird. Ich glaube, Burkina Faso ist Beispiel.
Also ich bin einer von denen, die immer wieder sagt, ja, wenn man von Unabhängigkeit redet, Afrika war noch nie wirklich unabhängig. Man hat zwar gesagt, okay, die Länder dürfen ihre Regierungen selber wählen oder bilden, aber wenn man durch die verschiedenen Marktinstitutionen, die man weltweit geschafft hat, hat man alles versucht, um diese Länder unter Griff zu kontrollieren. Länder wie Burkina Faso oder Mali oder andere Länder, wir erleben heute, dass die weg von der Kolonialmacht gehen wollen, und leider Gottes drehen sich durch andere Länder wie Russland und China, sind auch nicht die Besten natürlich, aber das ist einfach eine hoffnungslose Situation, weil wir reden heute von 50, 60 Jahre Unabhängigkeit in den meisten Ländern, und man hat diese Länder weiter ausgebeutet, ausgenutzt, eigene Interesse und so weiter, auf unterschiedliche Art und Weise. Es kommt jetzt eine starke Bewusstsein in diese Länder, was aber auch nicht immer Erfolg hat in den meisten Ländern, weil es einfach viel, viel im Spiel in den Ländern passiert. Man ist unabhängig nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, wir haben von Bildung erwähnt. Ich bin der Meinung, dass Kolonialisierung an sich war schlimm, aber was ich jetzt noch als schlimmer bezeichne, ist die Colonization of the Mindset of the People. Also Menschen wurden anders, Menschen werden gezwungen, anders zu überlegen und sich selber in Frage zu stellen. Das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann. Weil man kann Frieden beschränken nach einer gewissen Zeit. Wenn man wieder frei ist, hat man die Möglichkeit, nochmal weiter zu agieren und um eigene Interesse und so weiter zu schauen. Wenn man aber sein eigenes Leben, seine eigene Person, sein eigenes Dasein in Frage stellt, da ändert sich einiges. Und das ist genau, was man geschafft hat in diese Länder. Also um eben ein Ausbeutungssystem zu schaffen und in dieser Ecke zu behalten. Einerseits aufgrund von Ressourcen, andererseits Interesse, was auch manchmal auch sehr stark kritisiert wird in der Entwicklungszusammenarbeit, weil es sind immer noch diese Länder, die auch als Geber sich darstellen. Einerseits wir beuten aus, andererseits wir wollen finanzieren, was sehr in Frage gestellt wird in sehr viele afrikanische Länder. Was ich aber gut finde, weil nach so vielen Jahren, es ist Zeit, dass die Menschen dann einfach ihre Entscheidungen selber treffen können, ihre Leben selber anders reflektieren können, ohne gesagt zu werden, wie sie das machen sollen. Also das ist eben, aber leider Gottes immer noch eine Minderheit, die außer diese Kreis kommen, wo man sich selber überlegen kann, okay, das ist das, was besser für uns ist, nicht das, was man uns sagt. Hier in Wien, wenn ich sage, naja, ich arbeite in Afrika, für viele Menschen ist immer noch Afrika ein Kontinent. Also die meisten glauben zuerst mal, Afrika sind nur 2, 3 Länder, wo ich das immer wieder erklären muss, was nicht sein darf. Und andererseits, Afrika ist nur Negatives, Krankheiten und solche Sachen, wo ich immer wieder versuche zu erklären, nein, das sind die Bilder, die man uns übermittelt, aber es schaut nicht so aus immer. Das ist nur noch mal zu erklären, dass es einfach eine komplexe Situation da herumgeht. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn Sie jetzt in Afrika gehen, Sie mit jungen Menschen reden, die meisten Menschen versuchen weg davon auszugehen, im Sinne von, okay, mein Leben, mein Land, Afrika und so weiter. Deswegen, ich glaube, dass sich das heißt, sich verändern wird. Aber natürlich die profitieren, die Interesse haben, die Länder, die davon einfach was haben, wollen nicht locker lassen. Und das ist sozusagen dieser Marktkampf, die wir die letzten Jahre erleben werden.
Letzte Frage, wie kritisch dürfen Sie denn dann sein, wenn Sie in Sierra Leone zum Beispiel arbeiten, kritisch-politisch?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil wir dürfen, ich arbeite meistens in Afrika als Europäer natürlich, und wir dürfen uns politisch nicht einmischen. Aber ich glaube, dass man muss sich nicht nur politisch äußern, man kann, wenn man mit den jungen Leuten in Bildung, in Schulen, in dem Bildungsbereich arbeitet, man kann die Menschen viel mehr anders beeinflussen, als nur über Politik zu reden. Man bringt die Menschen, also was wir machen ist, wir versuchen, die richtigen Fragen zu stellen und die Menschen suchen ihre eigenen Lösungen. Und ich sehe mich auch als einer von den Afrikanerinnen, die eben das Glück hatte, ein Ausland zu kommen, nach Europa zu kommen, zu studieren, um die Welt anders zu sehen, weil viele Kollegen oder Freunde von mir haben das Glück nicht gehabt. Die sehen die Welt immer noch das, was man sie auf dem Teller serviert, was man will, dass sie sehen. Um das zu enden, müssen Menschen wie wir, so ich und mit vielen anderen einfach nochmal diese Beobachtungen, diese Fragen stellen, damit die Menschen verstehen, was alles passiert, was alles nicht sein darf.
Aber Sie stellen jetzt, letzter Satz noch, Entwicklungszusammenarbeit jetzt nicht per se in Frage oder als, weil Sie gemeint in Bezug auf die Kritik, dass man auch selber was schaffen muss. Ja, es gibt doch diesen schönen Spruch, oder, genau, dass man den Menschen zeigen soll, wie sie fischen sollen oder, genau, anstatt ihnen, ja,
Fisch zu geben, jeden Tag. Zu geben. Ja, genauso sehe ich auch die Entwicklungszusammenarbeit. Es sollte so sein. Es ist nicht immer so. Ich bin in einem Bereich, ich gebe zu, es ist nicht immer so, aber es sollte so sein. Es sollte so sein, dass die Menschen ihre Realitäten unterstützt werden. Aber ich glaube, das sollte man noch stärker machen im Sinne von, okay, weil wir sehen diese Krise weltweit heute. Also wenn die österreichische Staat oder die deutsche Staat Schwierigkeiten hat, wird natürlich das Budget für Entwicklungszusammenarbeit reduziert. Und bevor wir das die Partner auf einmal sagen, so schaut es aus, wir haben kein Geld mehr, ist man vorbereitet, die Partner wissen, okay, wir bekommen 60% zwar von eine österreichische oder eine EU-Partner, den Rest müssen wir selber auf eigene Initiative schauen, wie wir das, diese Mittel schaffen, wie wir das einfach schaffen. Entwicklungszusammenarbeit wurde jahrzehntelang gemacht, das ist eben eine der Kritik, die wir in Afrika auch erleben. Man hat immer wieder, viele gehen davon aus, in Entwicklungszusammenarbeit geht es darum, die Menschen einfach abhängig da zu halten. Das ist, also ich stelle Entwicklungszusammenarbeit nicht in Frage, das ist ein tolles Instrument, was gut funktionieren kann, wenn man es richtig einsetzt.
Oder im Falle Palästinas, als Partnerland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, da kann es ja auch passieren, dass keine Weiterfinanzierung, keine Kooperationen möglich sind. Ist es jetzt auch auf Eis gelegt sozusagen?
Eis gelegt würde ich nicht sagen. Es war mal eine Zeit lang auf Eis gelegt. Momentan ist einfach aufgrund von der Lage, nachdem wir dort nicht arbeiten können, ist es deswegen so momentan. Also, aber sonst, wir arbeiten schon in anderen Krisenregionen, weil wir können heutzutage nicht ohne in diese Krisenländer, weil die Krisenländer werden immer mehr. Daher, wir sind gezwungen, in diese Krisenländer auch zu arbeiten, natürlich. Palästina ist es leider Gottes so, dass wir nicht mehr arbeiten könnten. Wir haben da bestimmte Projekte in bestimmte Regionen, wie Gaza zum Beispiel, wo wir bewusst, die Uni wurde zum Beispiel bombardiert. Es gibt keine Möglichkeit, Infrastruktur, die Zusammenarbeit weiterzuführen. Da haben wir uns bewusst entschieden, okay, es wird halt pausiert momentan, es geht nicht weiter. Aber das heißt nicht, dass wir Palästina und andere Gebiete überhaupt nicht zusammenarbeiten werden. Nein.
Sie bleiben im entwicklungspolitischen Kontext, in der Entwicklungszusammenarbeit. Habe ich das richtig verstanden?
Ja,
wer ist dann denn der nächste Arbeitgeber? Ist es nach wie vor Österreich?
Nein, ich werde für Deutschland arbeiten.
Dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich an dieser Stelle für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles, alles Gute.
Bitte gerne, ich bedanke mich auch. Bitte gerne.
Herzlich willkommen. Was ist Armut? Wer ist arm? Diesem manchmal verspürten Gefühl oder auch tatsächlicher Lebensrealität möchte ich in der heutigen Sendung von Welt im Ohr auf den Zahn fühlen. Außerdem möchte ich herausfinden, wie Menschen Armut und Wohlstand in diversen Kontexten wahrnehmen. Ich bin Rebecca Marek und arbeite beim ÖAD. Die Gäste haben unterschiedliche professionelle Hintergründe, aber was sie verbindet, sie sind in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit keine Experten und Expertinnen. Allerdings, auch Personen ohne Expertise haben Themen als Anliegen und wertvolle Gedanken und der Austausch über diese kann dazu einladen, die eigene Auseinandersetzung mit der Thematik Armut und Wohlstand zu vertiefen. Bevor wir in die Gespräche einsteigen, möchte ich mit Ihnen noch über ein paar grundlegende Fakten zu Armut und Wohlstand sprechen. Wie wird Armut eigentlich definiert? Was würden Sie als Armut definieren? Der Entwicklungsausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung versteht unter Armut die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Bedürfnissen gehören vor allem der Konsum und die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ausübung von Rechten, Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit. Als absolute Armut ist dabei ein Zustand definiert, in dem sich ein Mensch die Befriedigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundbedürfnisse nicht leisten kann. Relative Armut beschreibt Armut im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld eines Menschen. Bei relativer Armut gehören auch Lebens- und Entwicklungschancen in der Gesellschaft dazu, also kulturelle und soziale Teilhabe. Wie wird im Gegensatz dazu dann Wohlstand definiert? Nun, eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht. In den Wirtschaftswissenschaften bezieht sich der Begriff Wohlstand in der Regel auf das Ausmaß von Ressourcen und Besitz, beziehungsweise auf die Kontrolle über diese Vermögenswerte und liegt meist in Form von Geld oder persönlichem Eigentum vor. Wohlstand meint die Verfügung über Einkommen, Vermögen sowie den Besitz und Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Das ist eine Realität, derer ich mir in dieser Tragweite im Alltag oft nicht bewusst bin. Sie? Im ersten Interview durfte ich mit Lea über ihre Wahrnehmung von Armut und Wohlstand sprechen. Herzlich willkommen. Wer bist denn du? Stell dich doch mal bitte ein bisschen vor.
Ich bin die Lea. Ich bin 25 Jahre und komme aus Oberösterreich und habe jetzt gerade im Sommer meine Ausbildung zur Musiktherapeutin abgeschlossen.
Es ist voll spannend. Ich bin schon sehr gespannt, was du zum Thema sagen wirst, zum Thema Armut und Wohlstand. Und meine erste Frage da in die Richtung ist ja, von wo du Wohlstand und Armut in unserer Gesellschaft, aber auch in unserer Welt wahrnimmst.
Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Orte, wo man das wahrnehmen kann. Und ich möchte es aber jetzt mal sehr runterbrechen und einfach sagen, dass ich beides sehr vor der Haustüre eigentlich wahrnehme. Ein Beispiel jetzt von dem, wo ich jetzt gerade in Wien wohne. Da haben wir einerseits einen Park vor der Haustür mit einem sehr feinem Palais quasi. Und das sind da immer wieder sehr fancy Veranstaltungen, wo man merkt, dass da vielleicht eher die reichere Schicht hingeht. Und gleichzeitig gibt es so einen Platz, auch sehr nahe von meiner Wohnung entfernt, wo sehr viele Menschen sind, die obdachlos sind oder auch drogenabhängig und auch auf der Straße leben. Ähnlich und vielleicht noch krasser habe ich das auch in Indien erlebt. Ich habe nach meiner Matura ein freiwilliges soziales Jahr dort gemacht. Und gerade beim Reisen war das oft sehr eindrücklich, das einfach so nebeneinander zu sehen. Irgendwie so zum Beispiel ein sehr fancy Shopping Center und dann gehe ich raus und bin mitten in so einem Slum eigentlich. Und von daher begegnet es mir im Alltag oft irgendwie einfach so auf der Straße oder eben vor der Haustüre und eben beides gleichzeitig.
Wie würdest du dich dann einkategorisieren?
Ich würde sagen, ich bin reich, weil ich habe, was ich brauche und noch mehr. Ich habe eine Wohnung, ich kann leben, ich habe Essen und aber ich kann auch genießen. Und ich war ja bis vor kurzem nur Studentin und habe da quasi Unterstützung gebraucht als Studentin und habe die aber eben dann auch bekommen durch Familie, durch Staat und würde es auch als Reichtum bezeichnen, unterstützt zu werden.
Es ist eine gewisse Dankbarkeit irgendwie spürbar und dieses, okay, Österreich ist Sozialstaat. Und du hast ja schon erwähnt, du warst in Indien, aber auch irgendwie das Leben in Wien.
Eins, was jetzt sehr konkret und prägend war, war in Wien ein Praktikum im Wohnungslosenbereich. Also ich habe eben als Musiktherapiestudierende in einem Chancenhaus ein Praktikum gemacht. Dadurch bin ich einerseits einfach ein bisschen mehr mit den Fakten in Berührung gekommen, also was es da in Wien alles an Angeboten gibt, aber auch einfach mit den Gründen, warum Menschen wohnungslos oder obdachlos werden. Was mir irgendwo geholfen hat, das alles ein bisschen besser einzuordnen, genau, aber war irgendwo auch eben sehr berührend, eben so Gründe zu hören oder eben dann auch wirklich mit Menschen in Kontakt zu kommen, die gerade einfach am besten Fall vorübergehend keine Wohnung haben und dann eben Gott sei Dank einen Ort haben, wo sie irgendwie sein können, aber trotzdem war das irgendwie sehr spannend.
Aber was würdest du noch sagen hinsichtlich dieses Themas? Was berührt dich da besonders oder was beschäftigt dich in diesem ganzen ambivalenten, beziehungsweise in dem Spannungsfeld eigentlich eben Armut und Wohlstand?
Also einerseits berührt mich, also eben nur mal zu dem zurück, was ich gleich ganz am Anfang gesagt habe, berührt mich diese Ungleichheit manchmal sehr. Fühlt mich das sehr auf. Natürlich, das ist sehr komplex und so, aber manchmal denke ich mir so, die reichsten Menschen müssten nicht so reich sein und dann wäre da genug da. Und was mich auch noch eben jetzt auch im Rahmen des Praktikums eben sehr bewegt hat, ist so, dass ganz viele Menschen, glaube ich, wohnungslos oder obdachlos werden, weil ihnen irgendwie so ein Sicherheitsnetz fehlt. Da kommt dann bei mir eben wieder die Dankbarkeit auf, weil ich merke so, okay, wenn ich jetzt mal finanziell irgendwie schlecht dastehe oder so, dann weiß ich, ich habe eine Familie, ich habe Verwandte, zu denen könnte ich vielleicht also übergehend hin und bei denen wohnen oder die könnten mir mal Geld ausleihen. Ein anderer Punkt, der mir irgendwie auch noch bewegt oder Frage, die mich rumtreibt, ist, wenn jetzt wirklich zum Beispiel Leute auf der Straße leben oder halt einfach generell arm sind, wenig haben, so wie kann ihre Würde bewahrt werden als Menschen? Und was kann ich als Einzelperson dazu beitragen? Aber was kann auch die Gesellschaft dazu beitragen? Dann gehört für mich auch zum würdevollen Leben, dass die Menschen irgendwie als Menschen gesehen werden und dass sie nicht ignoriert werden, sondern dass sie angeschaut werden, dass mit ihnen geredet wird, dass man sie anlächeln kann, dass man sie vielleicht einmal zu ihnen sitzt.
Ja, das klingt nach einer sehr tiefgehenden Frage. Und ich glaube, was man im Alltag sich, wenn man unterwegs ist, immer wieder die Frage auch stellen kann und schauen kann, was da noch für Gedanken und mögliche Handlungsoptionen irgendwie auftauchen. Wenn du jetzt anhand deiner Erfahrungen und auch eben an deinen inneren Fragen und Themen, die dich hinsichtlich dem beschäftigen, ein Projekt, also entweder ein Forschungsprojekt oder ein praktisches Projekt entwerfen könntest, wo würdest du ansetzen?
Ich glaube, aus dem Grund, dass ich Musiktherapeutin bin und auch eben schon in die Richtung jetzt im Praktikum ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, würde ich, glaube ich, eben bei diesem Würde- und Wohlbefinden-Thema ansetzen, besonders in Bezug auf psychische Gesundheit, psychisches Wohlbefinden. Eben ich auch durch das Praktikum gesehen habe, dass einfach viele Menschen quasi durch Wohnungslosigkeit psychische Probleme entwickeln oder auch aufgrund von psychischen Problemen vielleicht Wohnungslosigkeit Thema wird. Ich glaube, da fände ich es sinnvoll anzusetzen. Also, dass einfach neben dem natürlich, dass geschaut wird, dass mehr Möglichkeit nach Wohnen und so da ist. Ich glaube, macht es einfach Sinn, sich einfach auch mit dem psychischen Wohlbefinden auseinanderzusetzen. Und gerade in der Musiktherapie, glaube ich, ist es eine große Chance, sich da mit Ressourcen auseinanderzusetzen. Also, dass einfach Menschen wieder mit ihren Ressourcen in Verbindung kommen und sie als handlungsfähige Personen erleben können und Selbstwirksamkeit erleben oder wieder einfach mehr gesehen wird, was kann man eigentlich und was kann man schaffen. Neben dem auch, dass man sie auch mit Dingen auseinandersetzen kann, aufarbeiten kann. Und für mich wird es Sinn machen, auch Menschen, die mit Armut konfrontiert sind, dass man denen einfach Räume schafft, um sie, also um einfach sich auch auf diese Art und Weise irgendwie mit sich auseinanderzusetzen. Und ich glaube einfach, dass es da auch sehr sinnvoll wäre, mehr zu schauen, dass genug, also für Menschen in Armut einfach genug Versorgung auch eben in Bezug auf psychische Gesundheit gegeben wird und natürlich auch körperliche Gesundheit, aber generell einfach, ja, Versorgung im Gesundheitssystem.
Ja, vielen Dank, Lea, dass du heute da warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Im zweiten Interview habe ich mit Mika über ihre Perspektive auf Wohlstand und Armut gesprochen. Herzlich willkommen, Mika. Und ich bin schon richtig, richtig gespannt, welche Perspektive du reinbringst und was du zum Thema Armut und Wohlstand zu sagen hast. Stell dich nochmal bitte vor.
Also ich bin Mika, ich bin 15 Jahre alt, gehe noch zur Schule, setze mich da auch politisch ein. Das Thema der Armut oder des Reichtums ist eine Sache, die uns dauerhaft umgibt. Also wir können ja sagen, wir erleben es, weil jeder Konsum, jede Person, die wir treffen, passt in diese Reihenfolge rein. Und deswegen glaube ich, dass man diesen Unterschied und generell das Erleben darin findet, indem man sich einfach umschaut. Wenn man neue Personen kennenlernt, wenn man so Selbstverständlichkeiten einfach sieht von anderen Personen, was das eigentlich für ein Unterschied ist, und dieses Thema ist immer präsent.
Wenn du schon sagst, es begleitet uns so den ganzen Tag, würdest du dann sagen, ich bin reich, oder würdest du sagen, ich bin arm?
Ich würde mich definitiv dem Part reich zuordnen, und ich bin reich aus dem Punkt, dass ich alles habe, was ich brauche und mehr. Ich bin glücklicherweise in eine Familie geboren worden, die nochmal so privilegiert ist, dass ich mir materielle Dinge wünschen kann und sie bekomme, dass Geld in meine Bildung investiert wird und Punkt, 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 Punkt. Und jetzt global gesehen ist das natürlich da oben, also das ist das größte Privileg und wahrscheinlich einer der Reichtümer, die es so selten gibt. Und deswegen würde ich mich hier auf jeden Fall zu reich einordnen. Und ich glaube, es wäre sehr von der Welt entfernt, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin arm.
Wie bist du dann mit einerseits Wohlstand durch die Art, dass du reich bist, aber wie bist du dann auch mit Armut in Berührung gekommen?
Also ich glaube, da kann man gut zu dem vorherigen Punkt zurückkommen. Einfach eben dieses, ich treffe Menschen. Wie ich gesagt habe, ich gehe auf eine Privatschule, es wird Geld in meine Bildung investiert. Aber wenn ich mal außerhalb dieser Bubble bin, merke ich eigentlich, wie reich ich bin, indem ich einfach sage, ja, ich gehe mal zu Starbucks. Oder ach, das kaufe ich mir, wir gehen jetzt mal shoppen oder so. Und einfach dieser Umgang mit Geld, also wirklich dieses, ja, das geht eh und Mama und Papa zahlen das schon für mich, das ist halt wirklich, wo ich sage, und da stoße ich auch immer an mich selber und frage mich öfter, ist das gerade wirklich nötig und da, aber einfach durch dieses, ich lerne andere kennen und ich sehe was anderes außerhalb meiner Bubble und da diese Differenz zu setzen, und ich glaube, da merke ich es extrem.
Was willst du sagen, was berührt dich dann eben bei dem Thema?
Mich beschäftigt sehr viel der Ursprung dieses Klassensystems. Warum haben wir das geschaffen, dass es diese Ungleichheiten gibt? Liegt daran wirklich dieses reine Machtgefühl? Oder ist es etwas, woher kommt diese Klassenteilung und hat es überhaupt positive Auswirkungen? Ich meine, es hat sehr viele negative, aber gibt es überhaupt einen positiven Punkt, den wir finden können und der das erklären würde? Sehr viele Menschen leiden und andere profitieren daraus. Und das ist aber für mich das Resultat dieses Klassensystems. Und ich glaube, hier interessiert mich der Ursprung am allermeisten.
Den Gedanken finde ich sehr spannend. Das müssen wir auch weiter verfolgen. Ich glaube, das kommt mir auch bekannt vor, wo ich immer wieder an dem Punkt stehe, dieses, okay, was haben wir da eigentlich erschaffen? Was geht eigentlich? Und wenn du jetzt eben sagst, das beschäftigt dich, wenn du ein Forschungsprojekt starten würdest, also entweder ein Forschungsprojekt oder ein praktisches Projekt, um Armut zu lindern, wo würdest du da ansetzen?
Ich glaube natürlich erstmal soziale Anstalten zu verbessern und dann zu schauen, was passiert, wenn wir diesen Unterschied zwischen Arm und Reich einfach mal kleiner setzen. Das in dem Punkt von einfach schauen, eben Stichpunkt Umverteilung, aber auch zu schauen, wie entwickelt sich das und wie entwickelt sich das auf eine große Gruppe von Menschen. Weil ich glaube, wir haben immer weiter geschichtlich gesehen, umso besser das Geld verteilt ist, also gleichmäßiger, ja, das Geld verteilt ist, desto besser geht es dieser Gruppe an Menschen. Und jetzt noch immer sehen wir das, schauen wir in verschiedene Länder, dritte Weltländer, da ist diese Distanz extrem. Und deswegen glaube ich, das zu erforschen, also den Unterschied zwischen jetzt und was wäre, wenn wir diese Klassen noch kleiner und kleiner und kleiner kriegen und dann das Resultat zu sehen. Weil ich glaube, geschichtlich ist es das, was uns zusammengebracht hat und zumindest der Mehrheit der Menschen, die in einem Land, in keine Ahnung wo leben, dass es denen als Allgemeinheit besser geht.
Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich. Als drittes habe ich mit Leon über seine Wahrnehmung von Armut und Wohlstand gesprochen. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, einen weiteren Gast begrüßen zu dürfen. Magst du dich mal selber kurz vorstellen? Wer bist du?
Leon Engel, aufgewachsen in Oberösterreich, bin 24 Jahre alt, ich studiere Lehramt Mathe Physik an der Hauptuni in Wien und wohne jetzt auch seit 6 Jahren in Wien.
Bin gespannt, was deine Perspektive auf das Thema Armut und Wohlstand ist, wie du das in unserem Alltag wahrnimmst und welche Erfahrungen du schon dazu gemacht hast. Würdest du sagen, ich bin reich, ich bin arm und warum?
Ich würde sagen, ich bin reich, weil ich genug zum Essen habe, weil ich weiß, wo ich morgen was zum Essen herbekomme. Ich bin reich, weil ich Gewand habe, das ich anziehen kann und ein Dach über dem Kopf. Und auch wenn irgendwas von dem scheitern würde, habe ich eine Familie, Freunde, einen Staat, der mich irgendwo versorgen kann. Also viel von meinem Geld als Student kommt ja jetzt auch noch vom Staat. Ich darf vom Sozialstaat profitieren und deswegen würde ich sagen, bin ich reich.
Und dann wie würdest du sagen, wenn du das jetzt eben in Bezug auf Österreich oder weltweit erlebst?
Auf Österreich bezogen würde ich vermuten, dass ich im Durchschnitt bin. Das kann jetzt eine sehr ignorante Aussage sein. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich jetzt einen kompletten Blödsinn rede. Aber ich würde mir jetzt auf Österreich bezogen wahrscheinlich nicht als reich betiteln, eben weil ich halt durchaus auch gut finanzieren muss und schauen, dass ich die günstigste Wohnung bekomme, die ich irgendwo herkriegen kann. Aber natürlich weltweit gesehen ist natürlich Armut was anderes, weswegen ich auch sage, dass ich reich bin.
Als Viertes habe ich mich mit Auke über Wohlstand und Armut unterhalten. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du?
Mein Name ist Auke und ich bin ein in Österreich lebender Deutscher, Holländer. Seit 14 Jahren bin ich in Österreich und ich arbeite als Tierarzt an einer Universität, eher in der Forschung. Und ja, sonst, ich bin noch Vater von 4 Kindern.
Wo erlebst du Wohlstand und Armut in unserer Gesellschaft?
Ganz ehrlich, in meinem Alltag gar nicht so viel. Ich lebe in der Mitte der Gesellschaft, wohne in einer Kleinstadt und dadurch habe ich nicht viel Kontakt mit Armut und Reichtum oder Wohlstand. Aber natürlich, man geht mit offenen Augen durch die Welt und man sieht einfach in unserer Gesellschaft, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Ja, dass diese eben berühmte Mitte der Gesellschaft eher kleiner wird und dass es schon sehr viele Leute gibt, die durchs Gitter fallen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, denen es ganz offensichtlich sehr gut geht. Und jetzt sind wir hier in Österreich ein sehr reiches Land im reichen Europa. Das heißt, wir sprechen ja hier immer von einer relativen Armut und nicht von einer jetzt existenziellen oder existenzbedrohenden Armut, wie es in Entwicklungsländern Afrika oder so ist. Also ich erlebe es schon auch, aber eben meistens eher, dass ich etwas darüber erfahre, indem ich mich halt sehr viel einfach selbst bilde, in dem Fall sehr viele Podcasts höre zum Beispiel zu dem Thema, weil mich das schon interessiert.
Aber das heißt, wie kommst du dann mit Wohlstand und Armut in Berührung?
Würde mich als reich qualifizieren, weil ich eben in einem reichen Land lebe und die Grundbedürfnisse jeden Tag befriedigen kann. Ich habe von meiner Schwiegermutter gelernt, dass ich 4 Kinder habe und deswegen ein reicher Mann bin. Ich habe die physischen Bedürfnisse gestillt und kann mir deshalb auch Gedanken über den Sinn des Lebens machen und den Glauben an Gott. Und das sind Dinge, die ja in dieser berühmten Bedürfnispyramide sehr weit oben stehen. Und somit weiß ich, ich muss mich als reich, darf ich mich sehen. Auf der anderen Seite, denke ich, gibt es auch sehr viel unsichtbare Armut. Ich kann den Leuten ja nicht aufs Bankkonto schauen. Ich sehe nicht, eine Frau, die ich sehe, mit ihrem Kind eine alleinerziehende Mutter ist, was jetzt statistisch der klassische Fall wäre, dass sie ein Armutsrisiko hat. Es gibt hier einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die einfach in dem Sinne auch nicht am Leben teilhaben können, weil sie sich einfach viele Dinge nicht leisten können. Wenn ich mehr reisen würde und dann würde ich natürlich in vielen Ländern, je nachdem, wohin man reist, dann nochmal extremere Formen, auch Armut sehen, wo wirklich Menschen buchstäblich nichts zu essen haben und eben wirklich eine existenzielle Bedrohung haben müssen. Wohlstand auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, wenn ich ein Geschäft sehe in einer Auslage, dass eine Uhr ein paar tausend Euro kostet. Also sind die Leute, die da ein- und ausgehen, offensichtlich so reich, dass es für sie keine Rolle spielt.
Also du hast ja dann auch die unsichtbare Armut angesprochen. Würdest du auch sagen, das berührt dich oder beschäftigt dich auch am meisten in Bezug eben auf Wohlstand und Armut?
Na, das kann mir natürlich nicht egal sein. Ich habe vorhin kurz den Glauben erwähnt und es wird von uns, die wir mehr haben, die wir genug zum Leben haben, erwartet, dass wir uns um die kümmern, die nichts haben oder die zu wenig haben. Also es ist einfach ein Gebot der Nächstenliebe. Aber darüber hinaus weiß ich, dass einfach grundsätzlich nicht gut gehen kann, weil diese Schere, die ich vorhin angesprochen habe, zwischen Arm und Reich, zu vielen gesellschaftlichen, sozialen Spannungen, Problemen führt und sich auf irgendeine Weise entlädt. Das sehen wir ja, diese Schieflage in der Wirtschaft führte schon einmal im letzten Jahrhundert letztendlich zur Katastrophe des Nationalsozialismus. Und wir sehen im Moment auch wieder gesellschaftliche Verwerfungen und ein Erstarken von rechten Parteien europaweit, wenn nicht weltweit. Wenn dieses krasse Missverhältnis ist zwischen dem globalen Süden und dem reichen Norden, ist völlig klar, dass sich Menschen auf den Weg machen und sagen, ja, wenn das meine einzige Chance ist, dann riskiere ich sogar mein Leben. Also es sind viele Probleme, dass ich nicht sagen kann, ja, mir geht's gut und es ist mir alles egal. Würde mir, wenn ich nicht glauben würde, dass die Welt ganz grundsätzlich nicht aus den Fugen geraten wird, also würde ich mir da ganz konkret Sorgen auch machen. Und insofern habe ich dann gewisses Vertrauen, aber ich sehe es trotzdem natürlich schon mit einer gewissen Besorgnis, diese ganze Entwicklung.
Und wenn du jetzt entweder ein Forschungsprojekt oder auch ein praktisches Projekt zur Armutlinderung starten könntest, was wären da deine Ansätze?
Wow, okay, das ist natürlich jetzt gleich ein Riesensprung sozusagen. Also was ich machen würde, ist, dass ich mich zuerst mal kundig machen würde, was die Probleme sind. Fällt mir jetzt Afghanistan ein, hängt das mit einer krassen, extremen politischen Situation zusammen, Stichwort Taliban-Regime. In dem Fall sind einem fast die Hände gebunden. Man kann da nicht viel tun. Oder in krassen politischen Regimes, Stichwort Nordkorea, kann man quasi nichts machen. Gehen wir davon aus, wir haben ein Land, was einigermaßen stabil ist. In vielen dieser Ländern spielt ja auch, ich sag mal, Misswirtschaft, Korruption eine Rolle. Ist dann auch wieder eher schwierig, wenn ich weiß, ich investiere in ein Land, aber letztendlich alles, was ich da hineinbringe, fließt ab. Wenn ich ein Problem identifiziert habe, würde ich ein Pilotprojekt machen. Und es hätte wahrscheinlich einerseits mit Landwirtschaft, was ja der Schlüsselfaktor ist. Das heißt, wie kann ich die Landwirtschaft in diesem Bereich der Welt, kann ich die das Beste mit den vorhandenen Ressourcen rausholen? Dann hätte es sehr viel mit Bildung zu tun, weil es ist ja sehr oft der Mangel. Das heißt, ich sehe, dass die Leute haben bestimmte Techniken, aber es fehlt vielleicht ein bestimmtes Know-how. Dann würde ich das versuchen, irgendwie zusammenzubringen auf einen ganz kleinen Maßstab. Und wenn das dann funktioniert, kann man versuchen, das auszuweiten. So in diese Richtung würde ich mir wahrscheinlich Gedanken machen, aber ich denke, dass das Wichtigste ist eine Exploration, eine Analyse, um erstmal so die ganzen Faktoren, die da schief liegen, kennenzulernen und dann zu wissen, woran man überhaupt irgendwie drehen kann, was man da machen kann.
Ja, danke Auke, dass du da warst. Das abschließende Interview war mit Paula.
Hallo, herzlich willkommen. Wer bist du?
Hallo, ich bin die Paula. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Wien-Umgebung und ich studiere gerade in Wien Lehramt für die Oberstufe Englisch und Spanisch. Mein Hintergrund ist, dass ich in Österreich aufgewachsen bin mit einem österreichischen Papa und meine Mama ist aus Peru. Das heißt, ich bin auch in einem spanischsprachigen Haushalt aufgewachsen und durfte auch eine Zeit lang im Ausland leben.
Wie erlebst du Wohlstand und Armut in unserer Gesellschaft und auch auf der Welt?
Also meine Gesellschaft wäre quasi die Wiener Gesellschaft, vor allem eben der Studentenkreis. Und ich denke, ich wollte eben zuerst sagen, dass mir Armut vielleicht auffällt durch die Obdachlosigkeit in der Stadt. Wenn ich mehr darüber nachdenke, denke ich eigentlich, dass es so viele Faktoren sind, die in Obdachlosigkeit reinspielen, dass vielleicht ganz auf die Arme zu schieben oder halt eben ein unzureichendes finanzielles Vermögen gar nicht der einzige Faktor ist, der Grund dafür ist. Deswegen würde ich sagen, eigentlich ist in der Gesellschaft, in der ich derzeit lebe, Armut gar nicht so sichtbar auf den ersten Blick. Ja, ich glaube, da muss man die Leute schon auch persönlich kennen, um das zu sehen, wenn jemand wirklich finanziell unzulänglich Zugang oder halt einfach Einkommen hat zum Beispiel. Und dass es doch eher leichter ist, das zu übersehen in einem Wohlstandsstaat wie Österreich eben und Wien.
Wenn du dich selbst in einkategorisieren oder irgendwie klassifizieren müsstest, würdest du sagen, ich bin reich, ich bin arm?
Ich würde mich auf jeden Fall als reich kategorisieren, weil ich mich nicht drum sorgen muss, ob ich etwas zu essen haben werde und auch meine Grundbedürfnisse, eben auch ein Dach über dem Kopf und was da dazu gehört.
Wie bist du dann mit Armut und mit Wohlstand, ich meine Wohlstand, ja, aber dann auch mit Armut in Berührung gekommen?
Einerseits habe ich bei einem freiwilligen Projekt mitgemacht, wo ich unter anderem in Länder gekommen bin, die als dritte Weltländer zu kennzeichnen sind. Aber zum Beispiel nehme ich jetzt als Beispiel einfach Sierra Leone. Die hatten vor 10 Jahren auch einen ziemlich krassen Bürgerkrieg. Und da ist das, glaube ich, eines der Länder, wo ich am krassesten mit Armut in Berührung gekommen bin, wo man als Bettler auf der Straße fast gar nicht überleben hat können, weil das die Umstände so krass sind. Und war dann auch eben durch meine Mama, die auch aus einem dritte Weltland kommt und auch aus eher ärmeren Hintergrund ist und zu sehen, wie meine Familie zwar eben auch ein Dach über dem Kopf hat, aber dann doch eben mit den Verhältnissen, die meine Familie hier hat, nicht zu vergleichen sind.
Was würdest du denn sagen, eben was berührt oder beschäftigt dich denn in dieser ganzen Thematik? Weil wenn du es irgendwie einerseits auch so in deinem privaten Leben irgendwie doch wieder konfrontiert wirst mit diesen unterschiedlichen Welten.
Das Krasse, finde ich, ist einfach, dass ich keinen Unterschied sehe in der Zufriedenheit der Menschen. Also wenn ich nach Wien komme, sind sie vielleicht sogar weniger zufrieden als die Menschen in sozusagen ärmeren Ländern. Ich finde, die Menschen dort, die finden einfach einen Weg, ihr Glück im Leben zu finden, ohne den materiellen Reichtum. Und auch durch zum Beispiel Essen, ja, die feiern Essen voll. In Peru, das Essen dort ist super gut und die Leute, die haben irgendwie eine Gabe dazu, das wirklich zu feiern, diese kleinen, unter Anführungszeichen, Dinge im Leben, obwohl der Lebensstandard so viel niedriger ist. Weil es wäre ja doch recht traurig, wenn unsere Freude im Leben an unseren materiellen Wohlstand gebunden wäre.
Was wäre dann ein Ansatz, wenn du sagst, du machst ein Forschungsprojekt oder gleich ein praktisches Projekt?
Ja, also wenn ich an meine Zeit in Sierra Leone zurückdenke, dann ist eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt, dass es dort extrem viele so Straßenstände und einfach auch so Straßenverkäufer gibt. Ich glaube, das kennt man vielleicht eher auch aus dem Urlaub. Und das gibt's mehr als jetzt hier in Wien zum Beispiel, dass Leute einfach bepackt kommen und dir was verkaufen wollen. Also dieser kaufmännische Geist, ich glaube. Und ich habe ein Buch gelesen, das The Poverty Trap heißt und da geht es auch darum, wie eben dieses Investieren und eben, dass die ihre Unternehmen eben größer machen, fördern können und dadurch eben aus dieser Falle quasi raus können. Also ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch mit meinen eigenen Augen gesehen habe und wo ich mir denke, wenn man das unterstützt und denen einfach die finanzielle Unterstützung gibt, dass es auf jeden Fall eine sehr naheliegende Art und Weise ist, um aus der Armut herauszukommen. Du hast schon ein Business, hier hast du ein Geld, womit du dein Business vergrößern kannst. Diese Selbstständigkeit ist auf jeden Fall extrem wichtig. Genau, diese Kredite eben. Und das ist eben, ja, möglichst wenig Zinsen, aber das ist eben dennoch nicht einfach so geschenkt quasi. Ich will dir auf jeden Fall danken für deine Fragen und ich glaube, das hat mir selber auch geholfen und mich zum Nachdenken angeregt, weil ich glaube, das ist eben ein Thema, was, wenn es einem eh gut geht, finanziell quasi, sieht man nicht über den Tellerrand hinaus und man bleibt irgendwie in seinem eigenen kleinen Welt gerne, wobei es eigentlich sehr viel Armut auf der Welt gibt und ich glaube vor allem eben für diesen Bruchteil von den Reichen ist es umso wichtiger, dass wir uns bewusst sind, was das für ein Privileg ist und eigentlich gar nicht dass wir das gar nicht so selbstverständlich nehmen sollten.
In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und bedanke mich für Ihr Zuhören und Mitdenken.
Herzlichen Dank für das Interesse. Welt im Ohr gibt es als Podcast zum Nachhören auf Podigy und weiteren Podcast-Plattformen.